LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zum heutigen LoRa Magazin. Heute wird es schön, kämpferisch und spannend. Schön mit einem elegischen Latino-Lyriker am Klavier. Kämpferisch mit Autobahnausbau, Ver- und Atommülllager behindern. Spannend, wenn wir von bevorstehenden Friedensverhandlungen berichten, an einem Ort, wo man das nie vermuten würde. Presserechtlich verantwortlich für diese Sendung ist Andras Neunert. Die Technik betreut heute Klaus Aschauer. Und durch die Sendung begleiten Sie
Sabine Heckmann
und Martina Sondermeier. Wir hoffen, Sie fühlen sich von uns gut informiert und intelligent unterhalten.
Hör uns zu! LoRa ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Klagen gegen den Betrieb des größten deutschen Atommülllagers in Gundremmingen abgewiesen. Wir wollten von Raimund Kamm, einstigem grünen Landtagsabgeordneten und Vorstand des Vereins Forum, gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik e.V. wissen, warum das Gericht die Klage abgewiesen hat.
Sie haben alle formalen Gründe zusammengesucht und gesagt, naja, im Grunde habt ihr schon 2005 bei einer Klage diese Gründe vorgebracht und dann wart ihr auch nicht fristgerecht. Und dabei haben wir die Klage eingereicht und gleich gefordert, dass uns überhaupt die Unterlagen komplett vorgelegt werden, denn wir bezweifeln ja, dass dieses Lager sicher ist. Und die Unterlagen, die es dazu gab, waren großteils geschwärzt. Und wir sagen, ja, damit habt ihr aber nicht nachgewiesen, dass dieses Lager sicher ist. Mit Schwärzungen, bitte. Das glauben wir einfach nicht, was da drin ist. Ihr könnt uns da ja auch was vormachen. Und mit solchen Argumenten, dass wir das hätten von Anfang an voll begründen müssen und so weiter, hat das Gericht dann unsere Klagen leider abgewiesen.
Naja, es gibt ja in dem Bereich auch keine Beweislastumkehr. Das heißt, derjenige, der gegen ein Projekt klagt, muss begründen und beweisen, dass es gefährlich ist, nicht derjenige, der es betreibt, seine Ungefährlichkeit.
Ja, wir mussten, ich muss das erläutern, wir heißt die fünf Nachbarn, die geklagt haben und von unserer Bürgerinitiative unterstützt wurden. Hm. Wir mussten natürlich sagen, hoppla, wenn ihr da einen Terroranschlag drauf habt, dann kommt was raus und wenn der Wind so weht, fliegt es dahin und wenn der Wind so weht, fliegt es dahin und bei starkem Westwind könnte es sogar nach Augsburg oder sogar nach München kommen. Und das macht die Menschen krank, das schädigt sie. Klar, so argumentieren wir und das Gericht sagt, nö, nö. Die sind so sicher, da kommt nichts raus.
Gibt es denn aus dem Betrieb heraus dieses Atommülllagers bereits andere Erkenntnisse, die wissenschaftlich valide sind? Beispielsweise, wenn man Statistiken betrachtet über die behandelten Kinder oder auch die gesamte Bevölkerung in Bezug auf bestimmte Krankheitsbilder im Vergleich zu andere Gemeinden, die frei sind vom Betrieb mit entsprechenden Lagern.
Vor vielen Jahren hat es die sogenannte Kinderkrebsstudie vom Bundesamt für Strahlenschutz gegeben. Ergebnis war, dass um die laufenden Atomkraftwerke, wir reden ja jetzt über Zwischenlager, nicht mehr über ein laufendes Atomkraftwerk, aber dass um die laufenden Atomkraftwerke herum die Kinderkrebsrate leicht erhöht war. Das kam damals raus. Wenn wir heute auf die Zwischenlager schauen, da wird es solche Aussagen kaum geben, denn die Zwischenlager, da kommt im Alltag erstmal nichts raus. Die Kastoren sind dann dicht. Unsere Sorge ist, wenn es einen Anschlag gibt oder andere schlimme Dinge, dann könnte viel rauskommen und dann könnten ganze Landkreise verstrahlt werden.
Gibt es neben der Gefahr von Terroranschlägen weitere Argumente gegen entsprechende Atommülllager?
Ja, Terroranschlag ist für uns schon mit das Wichtigste. Ich will daran erinnern, dass wir, als wir im Juni 2001, lange ist es her, unsere Sorgen mit Einwendungen gegen dieses Zwischenlager formuliert haben, haben wir die Gefahr des Terroranschlags ganz nach vorne gerückt. Und da war der 11.09.2001 New York noch nicht passiert. Also die Terroranschläge sind für uns schon eine große Sorge. Und da muss man dann sagen, gut, nicht gut, schlimm. Wir haben einen Krieg in Mittel- oder in Europa. Russland bombardiert die Ukraine. Sogar ein Atomkraftwerk wurde dort angegriffen. Wenn man sich das nur vorstellt, das hätte man vor 5 Jahren sich nicht vorstellen können. Wir müssen also neue Bedrohungen ins Auge fassen, die aus kriegerischen Ereignissen oder aus Terroranschlägen kommen. Ja. Oder auch, ich will auch das in Erinnerung rufen, dieser schlimme, barbarische Angriff der Hamas und dann aber auch der schlimme Krieg, den die Israelis im Gazastreifen führen. Ja, von da könnte es aber auch passieren, dass Leute sagen, haha, Deutschland liefert die Waffen. Da wollen wir doch mal, wir können nicht als Hamas können wir nicht gegen Deutschland mit Panzern vorgehen, aber die könnten hier Terroranschläge machen.
Ich muss sagen, es gibt einen Bereich, wo ich mir noch viel, sehr, sehr viel größere Sorgen mache im Vergleich. Und das sind ganze, ja, Legionen geradezu von Spezialisten, die insbesondere in China und Russland damit beschäftigt sind, als Hacker kritische Infrastruktur anzugreifen. Kann das nicht auch für ein solches Lager brandgefährlich sein?
Ja, die NATO hat Simulationen gemacht. Da ging es allerdings auch um Atomkraftwerke, nicht um Zwischenläger. Mhm. Die hat Simulationen gemacht, hat quasi ein Manöver gemacht, und sie haben es geschafft, in der Simulation ein AKW in Europa zu sprengen. Durch Computer-Hackerangriffe.
Wow.
Da, also ich als Nicht-Fachmann, da manipuliert man Pumpen, da manipuliert man Kühlanlagen. Und wenn man die manipuliert, kann das eben dazu führen, dass dann so eine Anlage außer Kontrolle gerät. Und das haben sie bei Atomkraftwerken geschafft. Bei Atommülllagern, wo ja erstmal keine aktive Kühlung stattfindet, sehe ich die Gefahr geringer, aber leider, leider müssen wir auch, also Drohnen, wir hätten vor 10 Jahren nicht über Drohnen gesprochen. Heute sind Drohnen eines der gängigsten, ist ein schlechter Ausdruck, aber eines der sichtbaren Kampfmittel, die in der Ukraine zur Bombardierung der Bevölkerung eingesetzt werden. Und mit denen sich dann auch die Ukraine wieder Richtung Russland wehrt. Also das sind neue Techniken, neue Waffen, die man sich vor Jahren noch nicht vorgestellt hat.
Gehen wir kurz noch zu einem anderen Thema, weil wir sie schon dran haben. Man hört immer wieder mal das Argument, auch in der hiesigen Politik, insbesondere von Herrn Merz und seinem Umfeld, aber teils auch aus der FDP, Deutschland sei ein Dinosaurier, längst sei es international wieder außerordentlich in und salonfähig, sich neuen Atomkraftwerken, deren Bau, deren Betrieb zuzuwenden, die ja so viel effektiver, günstiger und sicherer seien als frühere Generationen. Was ist davon zu halten?
Ich führe Statistik und gucke an, was von den internationalen Behörden gemeldet wird, wie viele neue Atomkraftwerke wir haben, wie viele neue Solar- und Windkraftkapazitäten wir haben. Und da sehe ich, dass im vergangenen Jahr über 300 Gigawatt, also man kann so ganz grob über den Daumen sagen, ein Gigawatt ein Atomkraftwerk, Solaranlagen weltweit errichtet wurden. 150 Gigawatt Windkraft. Und die Atomkraftleistung ist im vergangenen Jahr, zur Erinnerung, über 300 Solar, 150 Windkraft, und die Atomkraftleistung ging um 1 Gigawatt runter. Also es stimmt einfach nicht. Das ist eine dumme Propaganda, auch eine gefährliche Propaganda, weil sie sich nicht den wirklichen Themen stellen, nämlich wie können wir Deutschland zügiger mit erneuerbaren Energien versorgen. Da gehört Wind und Solar dazu, da gehören Stromleitungen dazu, da gehören Speicher dazu, dazu gehört auch Lastmanagement, ein Strommarktdesign. Also da sind manche Arbeiten zu erledigen und darüber sollten wir diskutieren und nicht die Dinosaurier-Diskussion über Atomkraft führen.
Soweit Raimund Kamm, einstiger grüner Landtagsabgeordneter und Vorstand des Vereins Forum, gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik e.V. Es ist jetzt 18:10 Uhr, gleich 11. Es folgen die Nachrichten.
Die Nachrichten bei Lora München.
Abstimmung über Selbstbestimmungsgesetz. Historischer Tag. Angesichts der heutigen entscheidenden Plenardebatte bezeichnete die grünen Bundestagsabgeordnete Ganserer das geplante Selbstbestimmungsgesetz als historische Errungenschaft für Grund- und Menschenrechte in Deutschland. Mit dem heutigen Tag ende ein jahrzehntelanger Kampf um Anerkennung der Transgeschlechtlichkeit, sagte sie. Dennoch bleibe die Aufgabe, die aufgeheizte Stimmung in der Gesellschaft wieder zu beruhigen. Der Bundestag stimmte heute namentlich über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz ab. Künftig sollen Menschen ihren Geschlechtseintrag und Vornamen durch eine einfache Erklärung beim Standesamt ändern können. Die bisherige Pflicht, eine ärztliche Bescheinigung dafür vorzulegen, soll wegfallen. Außerdem wurde der heutigen Sitzung beschlossen, die sogenannten Cashkarten für Flüchtlinge flächendeckend einzuführen. Mit Bezahlkarten statt Bargeld soll es Flüchtlingen erschwert werden, Sozialleistungsgelder direkt an Heimatfamilien und Schlepperorganisationen weiterzuleiten.
Italien, 15 Schiffbrüchige vermisst. Nach einem erneuten Schiffsunglück im Mittelmeer, das mindestens 9 Todesopfer forderte, werden noch etwa 15 Menschen vermisst. Der italienischen Küstenwache zufolge war ein Boot mit mehr als 40 Schutzsuchenden an Bord, etwa 30 Seemeilen südöstlich der Inseln Lampedusa in internationalen Gewässern gekentert. Die Suche nach Überlebenden werde durch hohen Seegang erschwert. Das Boot habe sich von der tunesischen Küste aus auf den Weg nach Italien gemacht.
Australien. Aussagen zu Assange ermutigend. Die australische Regierung hat die Aussagen von US-Präsident Joseph Biden zum inhaftierten WikiLeaks-Gründer Julian Assange begrüßt und nannte die Äußerung ermutigend. Auf die Frage, ob die USA ein australisches Ersuchen prüfen wollten, die Strafverfolgung gegen Assange einzustellen, hatte Biden am Mittwoch gesagt, dass er dies erwäge. Die USA werfen dem australischen Staatsbürger Assange Spionage vor, weil er geheimes Material veröffentlicht hatte, das US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak belegte.
EU, Schwangerschaftsabbruch soll Grundrecht werden. Das EU-Parlament stimmte für die Aufnahme des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch in die EU-Grundrechtscharta. Eine Mehrheit aus Abgeordneten der Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken stimmte in Brüssel für einen Antrag, in dem dazu aufgerufen wird, Abtreibungen vollständig zu entkriminalisieren. Eine Änderung an der Grundrechtecharta müssten die 27 Mitgliedstaaten allerdings einstimmig beschließen. Der Antrag des Parlaments ist nicht bindend.
Berlin. Wegner kritisiert sogenannten Palästina-Kongress. Berlins regierender Bürgermeister Wegner kritisierte den heute beginnenden sogenannten Palästina-Kongress als unerträglich. Der CDU-Politiker sagte, man dulde in Berlin keinen Antisemitismus und keine Hetze gegen Jüdinnen und Juden. Deshalb werde die Polizei konsequent durchgreifen, sollte es auf der Veranstaltung zu einschlägigen Äußerungen oder zu Straftaten kommen. Die Berliner Polizei bereitet sich mit hunderten Beamtinnen und Beamten auf einen Großeinsatz vor. Das pro-palästinensische Treffen steht unter dem Motto: Wir klagen an. Die Veranstaltung soll bis Sonntag dauern. Auf der Internetseite des Kongresses fordern die Veranstalter einen sofortigen Waffenstillstand im Nahostkrieg sowie den Boykott israelischer Waren und Dienstleistungen.
Baerbock wohl nicht mehr Spitzenkandidatin. Nach Berichten der heutigen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, aber auch eigener Quellen aus der Hauptstadt, herrscht in den Spitzengremien der Grünen weitgehend Einigkeit darüber, in der kommenden Bundestagswahl Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck als Spitzenkandidat zu positionieren. Man belohne damit seine überzeugende Rhetorik und seine angesichts der Schwierigkeiten der Energiepolitik und Kriegsentwicklungen zutage getretene Fähigkeit, ehrlich und authentisch auch unangenehme Wahrheiten öffentlich zu kommunizieren, hieß es aus Spitzenkreisen der Grünen. Die Rolle der Außenministerin in der internationalen Diplomatie wird in Bezug auf den Ukraine-Krieg dort mehrheitlich eher kritisch gesehen. Und das waren die Nachrichten bei Lora München. Werbung bei Lora.
Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Meier, die Unterzeile.
Eigentümer entlässt 1000 Arbeiter.
Völlig falsch. Schreiben Sie, mutige Entscheidung, 1000 Arbeiter freigestellt.
Sie lügen wie gedruckt. Wir drucken, wie Sie lügen. Tageszeitung Junge Welt. Jetzt neu am Kiosk.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei Lora. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Der BUND hat beschlossen, gegen den Planfeststellungsbeschluss des ersten Bauabschnitts der A8 bei Rosenheim Klage einzureichen. Er begründet das unter anderem damit, die A8-Erweiterungspläne seien das klimaschädlichste Projekt im bayerischen Teil des Bundesverkehrswegeplanes, der von Verkehrsminister Wissing, FDP, als Nachfolger der famosen Reihe der CSU-Minister bis hin zu Andi Scheuer verantwortet wird. Sie wissen schon, dem aus dem Bundestag gerade abhanden gekommenen einstigen Milliardenlochkönig der Lkw-Maut. Aber heute geht es nicht um die Abrissbirnen der CSU, sondern um die A8. Wir baten Felix Helbig, Pressesprecher des BUND, uns aufzuklären, was beim A8-Ausbau denn gar so schlimm ist.
Im Büro und schaue aus dem Fenster und sehe strahlend blauen Himmel. Bin zwar noch nicht draußen gewesen, aber ich denke mal, dass auch die Temperaturen sehr schön sind heute.
So, wunderbar. Passt.
Ja, passt.
Ich begrüße am Telefon recht herzlich Felix Helbig als Pressesprecher, das heißt Referent für Medien und Kommunikation beim BUND in Bayern. Grüße, Herr Helbig.
Hallo.
Herr Helbig, der BUND Naturschutz hat einen Beschluss gefasst, nämlich gegen den Ausbau der A8, gegen den ersten Ausbauabschnitt und den entsprechenden Planfeststellungsbeschluss Klage einzureichen. Sie sagen, der A8-Ausbau sei das klimaschädlichste bayerische Projekt im Bundesverkehrswegeplan, das noch nicht umgesetzt sei. Heißt das, Sie machen die Schlimmsten zuerst oder ist das nur das Schlimmste von denen, die noch da sind?
Das ist so, dass einige schon im Bau sind, die sind ähnlich schlimm, aber die, die quasi jetzt noch geplant sind, aber noch nicht, wo der Bau noch nicht begonnen hat, da ist der A8-Ausbau das klimaschädlichste Projekt tatsächlich. Also es ist wirklich, widerspricht all dem, was wir über den Klimawandel wissen und wie wir eigentlich handeln sollten.
Was macht ihn denn so schlimm?
Naja, es sind 36.000 Tonnen CO2 pro Jahr für den gesamten Ausbau und Betrieb veranschlagt, also offiziell, das sind die offiziellen Zahlen. Das allein ist schon eine enorme Menge. Wir gehen aber sogar von deutlich höheren Emissionen aus, da viele klimaschädliche Aspekte wie Waldrodung oder Bodenzerstörung da noch gar nicht mit eingerechnet sind. Laut Bundesklimaschutzgesetz müssen die CO2-Emissionen aus dem Verkehr aber zwischen 2020 und 2030 um fast 50% reduziert werden. Und das kann mit solchen Projekten einfach nicht gelingen.
Die Kollegen von der FDP sagen an der Stelle, völlig falsch gedacht und falsch gerechnet. Denn schließlich, wenn sich gerade die schweren Lastwagen und die hohe Emissionen verabreichen, wenn gerade die sich schneller bewegen können und schneller weg sind, dann ist dem Klima auch geholfen.
Ja, das ist ja gelinde gesagt Unsinn, denn die offiziellen Zahlen, die ja im Bundesverkehrswegeplan drinstehen, die sind ja ausgewiesen, ne? Also diese 36.000 Tonnen, von denen ich gerade gesprochen habe. Also da kann jetzt die FDP nicht sagen und die offiziellen Zahlen quasi anzweifeln. Und es ist ja auch so, wir müssen ja eine komplette Verkehrswende hinkriegen, mehr zur Schiene zum Beispiel, ne? Gerade was den Güterverkehr angeht. Und da einfach immer weiter auf die Straße zu setzen und die Schiene sträflich zu vernachlässigen, wie es in den letzten Jahrzehnten unter den meist unionsgeführten Bundesverkehrsministern geschehen ist, kann ja nicht die Lösung des Problems sein.
Heißt das denn, dass die entsprechenden Belastungen dadurch auftreten, dass noch mehr Verkehr auf die Straße gezogen wird, ermuntert wird sozusagen durch das zusätzliche Angebot, weil es hat ja schon was für sich, wenn man argumentiert, dass die entsprechenden Autos und Lastwagen auch jetzt schon unterwegs sind.
Ja, aber wir wissen, es gibt den Spruch, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Der hat sich bisher bei allen Straßenbauprojekten in Deutschland bewahrheitet. Der Verkehr in Deutschland nimmt nicht ab, sondern er nimmt Jahr für Jahr ständig zu, obwohl wir so viele Straßen bauen, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Und wie gesagt, der Schienenverkehr wird einfach vernachlässigt. Wir können ja nicht einfach so weitermachen wie bisher, nach dem Motto Augen zu und durch. Wir müssen einfach mal umdenken, ja, und auch mal wegkommen von der Straße und von diesem ausufernden Straßenbau in Deutschland. Und was die FDP da halt immer sehr gerne macht, ist, dass sie dann die Wirtschaft vorschiebt und sagt, naja, Güterverkehr und hier und da und die Wirtschaft braucht das. Natürlich müssen wir eine florierende Wirtschaft in Deutschland haben. Aber wir haben auch andere Interessen, die berücksichtigt werden müssen. Und da gehört der Klimaschutz mit dazu. Und man kann ja auch die Belange der Wirtschaft berücksichtigen, wenn man den Verkehr eher auf die Schiene umstellt.
Es ist ja keine
Gesetzgebung oder nicht Gott gegeben, dass der ganze Verkehr auf der Straße stattfinden muss.
Nicht mal, wenn man lange CSU-Verkehrsminister hatte. Das Ganze ist Bundessache, ne?
Das ist Bundessache, natürlich, ja.
Trotzdem sagt natürlich auch die bayerische CSU, sie ist ganz begeistert davon. Wie ist das? Nun habe ich sehr erstaunt gelesen, dass man nicht nur auf eine Art und Weise baut, wo man eine ganze Menge Natur zerstört, sondern dass darüber hinaus nicht mal der Umfang reduziert wird. Das heißt, das ganze Ding soll auch noch sechsspurig werden. Also können die nie genug kriegen?
Ja, so ist es. Also der Ausbau, das ist ja auch genau das, was wir kritisieren. Das ist die sogenannte 6+2-Variante. Im Moment ist es ja so, dass die Situation insofern tatsächlich problematisch ist, als dass wir an dieser Stelle keinen Standstreifen haben. Das ist natürlich auch aus Unfallgesichtspunkten problematisch und da muss was passieren. Deswegen ist unsere bevorzugte Variante die sogenannte 4+2-Variante, das heißt die schon bestehenden 4 Spuren und den Zubau von 2 Standstreifen. Nur was jetzt geplant ist, 2 zusätzliche Spuren zu bauen. Und das ist mit so erheblichen Eingriffen in die Natur dort verbunden. Das kann man sich als normaler Mensch normalerweise wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Man würde halt vermuten, okay, dann bauen die da halt noch zwei Spuren dazu. Das kann ja nicht so schlimm sein. Da werden ganze Trassenverläufe müssen verändert werden, weil die Topografie das nicht hergibt. Da werden Wälder abgeholzt, da werden wertvolle Böden versiegelt. Diese ganzen Baumaßnahmen sind mit einem enormen Eingriff in die Natur verbunden. Und zudem wird das Ganze Jahre dauern, Milliarden von Euro verschlingen.
Da würde ich gerne einhaken. Ja. Der Bundesrechnungshof ist nun nicht unbedingt dafür bekannt, eine Ansammlung von glühenden Naturrettern und Verteidigern zu sein. Aber selbst dem ist es zu viel geworden an der Stelle. Und er hat massive Kritik geübt daran, dass die entsprechende kleinere Variante nicht mal tiefgehend geprüft wurde.
Ja, so ist es. Das ist absolut richtig. Also die Kosten, wie bei ganz vielen Projekten in Deutschland, laufen einfach aus dem Ruder. Es wird alles teurer. Es ist alles wertvolles Geld, was an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden könnte. Zum Beispiel in die Schiene, genau.
Also ich meine, eigentlich hat sich nichts geändert. Ich dachte immer, wir hätten eine andere Regierung gewählt.
Ja, beim Thema Straßenbau, da ist, glaube ich, in Deutschland eine besondere Situation. Ich meine, wir sind auch das einzige Land der Welt, was noch kein Tempolimit hat. Da gibt es einfach gar keinen vernünftigen Grund dafür. Die Mehrheit der Bevölkerung, selbst wenn man ADAC-Mitglieder fragt, ist für das Tempolimit. Ja, es ist ein fortwährendes Ärgernis in Deutschland leider.
In diesem Sinne, wir bleiben optimistisch, obwohl bin ich es noch, weiß ich nicht. Ich tue mal so als ob und sag schönen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön auch.
Jo, ich sag merci, servus, ciao.
Jo, danke, tschüss.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Schließlich kommen wir zu einem Beitrag unseres lateinamerikanischen Partnersenders Radio Onda. Fabian Werfel berichtet über ein bewegendes Konzert des argentinischen Komponisten und Schriftstellers Jorge Luján Ende März in Berlin. Luján ist 1978 vor der argentinischen Militärdiktatur geflohen und lebt seitdem in Mexiko.
Jorge Luján ist Dichter, Schriftsteller und Musiker, geboren 1943 in Córdoba, Argentinien. Er beendete zunächst ein Architekturstudium, begann Kinematografie und Musikkomposition zu studieren und war Mitbegründer der kulturellen Bewegung Canto Popular de Córdoba. Die formierte sich 1973 in einer Zeit der politischen Instabilität als sogenannte Trinchera Cultural, kultureller Schützengraben. Kulturschaffende schlossen sich zusammen, um die gerade erst wiederhergestellte Demokratie zu verteidigen, denn seit schon fast 20 Jahren erlebte Argentinien damals ein ständiges Hin und Her zwischen Militärdiktatur und demokratisch gewählten Regierungen. Jorge befand sich 1976 gerade mit seiner Band Nacimiento auf Tour in Peru, als es in Argentinien erneut zum Militärputsch kam. Erst 11 Jahre später würde er wieder nach Argentinien zurückkehren können. Aus der für 3 Monate angesetzten Tournee wurde eine 2-jährige Reise durch Süd- und Mittelamerika. Aus dem Ausland organisierte die Gruppe Festivals in Solidarität mit der Bevölkerung Argentiniens, welche noch bis 1983 die schlimmste und gewalttätigste Diktatur überhaupt erleiden musste. Jorge ließ sich 1978 schließlich in Mexiko nieder, wo er heute lebt. Er unterrichtet kreatives Schreiben, auch online, und veröffentlichte in seiner langen Laufbahn mittlerweile mehr als 50 Bücher, größtenteils für Kinder. Er publizierte weltweit und wurde in 18 Sprachen übersetzt. Auf Deutsch erschien zuletzt sein Kinderbuch »Der Garten der Formen« im Kunstanstifter Verlag mit Illustrationen von Linda Wolfsgruber. Derzeit befindet Jorge sich in Berlin und am vergangenen Samstag, dem 30. März, gab er ein Konzert für die ganze Familie im Taller de Luis in Berlin-Kreuzberg. Und da hören wir jetzt mal rein.
En Latinoamérica hay muchos niños que viven en la calle, niños que no tienen donde pasar la noche. Y el penúltimo libro que publiqué el año pasado se llama Siete Niñas y cuenta la historia de 7 niñas pobres marginadas de América Latina. Fueron niñas que yo conocí a lo largo de mi vida y una de ellas está en la República de El Salvador. Van ustedes a conocer a Camila. La canción se llama Camila Baila y el libro Siete Niñas.
Camila baila en las calles de San Salvador. Camila niña canta un poema que no sabría cómo escribir. Ni en familia, ni en la escuela, solo existo aquí en la calle. Yo, ni siquiera aquí en la calle, pues no hay nadie que se mire en mis dos ojos, no. A mi ropa enorme, a mi ropa mugre, la tan arrugada, la tan hecha harapos, a ella la miran, no, a mí no. Lararirarara, lairarirarara, lararirarara, lairarirarara, lararirarara, lararara. Giraré velozmente hasta hacer que mis versos se vean y se queden grabados en la memoria de los que pasan y pasan.
Das war Camila Baila, ein Lied von Jorge Luján, basierend auf einem Gedicht aus seinem Buch Siete Niñas, 7 Mädchen. Das Konzert ist zwar vorbei, aber wenn ihr ihn verpasst habt, gibt es am 13. April noch eine Möglichkeit. Dann veranstaltet Jorge einen Workshop in kreativem Schreiben auf Spanisch. Genres? Alles von Poesie bis Prosa, von Satire bis Drama. Ort? Taller de Luis, Schlesische Straße 20. Zeit? Samstag, 13. April von 10 bis 14 Uhr. Kosten? 25 bis 30 Euro. Wer Lust hat, schreibt einfach eine Mail direkt an jorge.lujan@live.com. Das ist jorge.lujan@live.com. jorge.lujan@live.com.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Wir haben das Programm für Montag.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von Montag.
Am Montag beginnen wir um 4 mit der Playlist Austria. Dann sendet die griechische Redaktion, bevor das Magazin Aktuelles und Kritisches paart. Um 19 Uhr versuchen wir ganz philosophisch die Quadratur des Dialogs, wiederholen dann eine Folge des Eine-Welt-Reports. Anschließend bekommen ab 9 Uhr kurdische und Balkanthemen je 30 Minuten. Und nach den Spätnachrichten folgt der Folk- und Weltmix bis 24 Uhr. Die Veranstaltungen.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Der Samstag. Literarische Interventionen aus revolutionären Bewegungen bieten ab 8 die Kammerspiele bei Tofan Sturm. Eine Leseperformance von und mit Amegan Tageri und Sarit Zer. Zur gleichen Zeit startet im Weizinger Keller das erste Oberland Orgelfestival. Unter anderem mit Festivalleiter Skudlik und einem Streichquartett aus Mitgliedern des Symphonieorchesters des BR. Am Sonntag wird ab 4:30 das im Winter verschobene Konzert von Michiko Ota Küss nachgeholt in der Andreaskirche. Betritt Marisa, Königin des portugiesischen Fado, mit ihrer Band um 7 die Bühne der Isar-Philharmonie. Freundinnen würdevoll weiblichen Stolzes und gelebter lyrischer Eleganz werden schwärmen. Und die Montagstipps. Timbertimbre verzaubern mit Psychedelic Jazz Proc das Ampere, nachdem Support Dino Brandau schon den musikalischen Teppich bereitet hat. Schön. Start um 19 Uhr. Und eine Stunde später startet der aufstrebende Deutschpopper Enkai aus Frankfurt am Main sein Konzert in der Kranhalle.
Wir kommen zum letzten Beitrag für heute, der zwar lang ist, aber nicht minder spannend. Echt überraschende Neuheiten inklusive. Wir sprechen nun nämlich mit Clemens Ronnefeld, renommierter Friedensforscher und Referent beim Internationalen Versöhnungsbund. Papst Franziskus hat ja international furchtbar Prügel eingesteckt, nachdem er kürzlich öffentlich der ukrainischen Regierung anempfahl, in Ermangelung positiver Kriegsoptionen an das Leben der Soldaten und der Bevölkerung zu denken und die weiße Fahne als Zeichen der Verhandlungsbereitschaft ohne Vorbedingungen hochzuhalten. Was denkt Herr Ronnefeld über diese päpstliche Einlassung?
Also zunächst einmal ist das ganze Thema des Interviews um die Farbe Weiß gegangen. Und der Moderator, der ihn befragt hatte, hat eine Steilvorlage in seiner Frage bereits drin gehabt mit der Farbe Weiß und auch der Flagge. Und auf die ist der Papst eingestiegen, was kommunikativ natürlich eine gefährliche Sache war. Er hat gesagt, wenn man sieht, dass die andere Seite stärker ist und das Leiden der eigenen Seite weitergeht, ob es dann nicht klüger wäre, auch den Verhandlungsweg zu beschreiten. Und tatsächlich hat dann das Wort von der weißen Flagge mit aufgegriffen. Um dieses Thema weiße Farbe ging es ja im ganzen Interview auch. Und das ist ihm fürchterlich um die Ohren geflogen. Ich sehe es so, dass er einen sehr realistischen Blick hat. Vor kurzem hat auch Gabor Steingart, ja, der den Pioneer herausgibt und seit Jahren ein erfahrener Journalist ist, darauf hingewiesen, in seinen 6 Punkten, dass die Ukraine militärisch am Ende ist. Vielleicht nur zur Erinnerung auch die Personalstärken. Die Ukraine hatte 1990 mal rund 51 Millionen Menschen. Im Jahre 2014 waren es noch etwa 42 Millionen und aktuell leben in den nicht besetzten Gebieten, also der Ukraine, ohne die rund 20%, die von Russland besetzt aktuell sind, noch 28. Und vor diesem Hintergrund der fortwährenden Zerstörung der Infrastruktur, der nicht mehr vorhandenen Mobilisierungsfähigkeit angesichts auch der personellen Überzahl der russischen Streitkräfte, hat der Papst diesen Vorschlag gemacht. Er ist ja bei weitem auch nicht der Einzige, der damit vorgeprescht ist.
Nun, wenn ich mir die Reaktion ansehe, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass auch durchaus im konservativen Milieus es doch einige Unterstützung auch gibt. Insofern, als dass man sagt, man müsse es ja nicht öffentlich machen, aber wenigstens intern müsse man der Ukraine einfach mal deutlich sagen, dass es so nicht weitergeht.
Das ist korrekt und es hat ja auch in den letzten Wochen und Monaten Bewegung in dieser Frage gegeben. Die deutlichste Bewegung nach dem Besuch von Präsident Zelensky beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Es gab intensive Gespräche am Rande auch mit dem UN-Generalsekretär Guterres und insbesondere mit dem Schweizer Außenminister Cassis. Ja. Und nach diesen Gesprächen hat zum ersten Mal auch der ukrainische Präsident Zelensky gesagt, er kann sich auch direkte Verhandlungen mit Russland vorstellen. Er möchte das Heft in der Hand behalten. Er hat ja in Davos auch einen 10-Punkte-Plan vorgestellt, eben unter anderem auch Wiedergutmachung für die angerichteten Schäden, insbesondere auch für die angerichteten Schäden nach der Zerstörung eines Staudamms, Gefangenenaustausch, Austausch der Leichen. All diese Punkte sind inzwischen ja von ihm als Grundlage genannt worden. Und das Prozedere wird wahrscheinlich so sein, dass die Schweiz in Kürze bekannt geben möchte einen ersten Termin, wo nur die westlichen Unterstützer der Ukraine zunächst zusammenkommen und in einer zweiten Runde auch noch in diesem Jahr 2024 einen direkten Gesprächskanal zwischen Ukraine und Russland. Das ist das Neue, was wir seit Januar und Februar jetzt von der ukrainischen Seite auch gehört haben. Mit der Begründung, die ukrainische Seite möchte natürlich das Heft in der Hand behalten und sie weiß auch um die Lage in den USA. Wir haben am 4. November, 5. November Wahlen in den USA und man möchte auch in Washington diesen Krieg möglichst mit einem Waffenstillstand beenden, bevor das irreguläre Risiko einer Wahl von Donald Trump dazwischen kommt.
Nun hat die ukrainische Seite ja nach wie vor sehr, sehr klare Postulate in den Raum gestellt, dass sie nämlich sagt, es werde weiterhin und definitiv keinen Verzicht auf Gebiete geben, und zwar weder an der Krim noch in der östlichen Ukraine. Da fürchte ich, muss man der dortigen Regierung sagen, dass das völlig unrealistisch ist.
Nun, das wünschenswerte Ergebnis wäre natürlich, die Integrität der Ukraine nicht anzutasten. Vor kurzem ist ja erst der Friedenspreisträger und Alternativ-Nobelpreisträger Johann Galtung gestorben. Sein Institut hieß Transzendent, das heißt Übersteigen des Denkens in bestimmten Kategorien. Und er hat immer wieder auch für schwierigste Konflikte und Kriege Lösungen gefunden. Auch das wäre in der Ukraine zu prüfen, ob nicht zum Beispiel in der Frage der Krim,
genau, ja,
wo ja der Hafen Sewastopol für die russische Schwarzmeerflotte noch vermietet ist bis zum Jahre 2042, ob man eine solche Vermietung oder auch Verpachtung der gesamten Halbinsel anbietet. Das würde bedeuten, dass die Krim durchaus teilterritorial der Ukraine bleiben kann, aber dass sie dauerhaft verpachtet oder vermietet wird. Das war ein Vorschlag, der übrigens von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung und ihrem Direktor auch schon vor etwas mehr als eineinhalb Jahren ins Gespräch gebracht wurde.
Dazu müsste man aber dann auch ganz klar der russischen Seite mitteilen, es wird Teil einer solchen Vertragslösung, dass die NATO sich verpflichtet, die Ukraine nicht als Mitglied aufzunehmen.
Das sind ja die im Moment nicht vereinbaren Positionen. Die russische Seite hat bei ihren 5 Punkten, die ja nochmal von dem Sohn von Willy Brandt, Professor Peter Brandt, Harald Kujat und seinen beiden Kollegen, formuliert wurden, immer wieder darauf hingewiesen. Wenn die russische Seite darauf beharrt, dass die ukrainische erst die 4 Oblaste Donetsk, Luhansk, Saporischa und Cherson anerkennen soll, bevor sie sich überhaupt an den Verhandlungstisch setzt, dann ist das ähnlich unrealistisch wie die Forderung der Ukraine, dass zunächst der letzte russische Soldat seinen Fuß von ukrainischem Territorium zu setzen hat, bevor überhaupt die Ukraine an den Verhandlungstisch kommt.
Ein amerikanischer General hat ja dazu gesagt, die müssten erstmal beide von den Bäumen runterkommen, auf denen sie säßen.
Richtig, und jetzt kommen die wichtigsten Verbündeten ins Spiel. Das ist ja auf russischer Seite China, zum Teil auch Indien. Wir wissen, dass Iran, Nordkorea zahlreiche Waffen liefert. Und vor allem die chinesische Führung. Da hat es jetzt auch Gespräche gegeben. Außenminister Lavrov war ja vor kurzem noch in China gewesen, möglicherweise auch, um den Besuch von Präsident Putin vorzubereiten in China. Und China hat in der Tat das allergrößte Interesse auch, diesen Krieg bald zu beenden. Und vor allem hat China den allergrößten Einfluss auf die russische Führung. Meine Vermutung, ich habe das immer wieder auch bei Veranstaltungen geäußert, ist, dass nachdem ja einen Monat nach Kriegsbeginn, nach dem Überfall der russischen Truppen auf die Ukraine im März 2022 in Istanbul, wir einer möglicherweise dauerhaften Lösung recht nahe waren, dass dann 4 Wochen später bei der Konferenz in Ramstein der amerikanische Verteidigungsminister Austin sagte, wir wollen Russland in einem Ausmaß geschwächt sehen, dass es so etwas wie in der Ukraine nicht mehr wieder macht. Das ist allgemein interpretiert worden über diesen Ukraine-Krieg. Soll offenbar auch der Juniorpartner Chinas, sprich Russland, dauerhaft geschwächt werden, wenn es irgendwann um die ganz große Auseinandersetzung in diesem Dualismus geht, USA und China. Und da hätte ich mir damals schon gewünscht, dass auch die Europäer uns sehr deutlich machen, dass es auch im Interesse der Ukraine ist, zurückzurudern, zu akzeptieren, dass sich Russland auf die beiden Oblaste Donetsk und Luhansk zurückzieht. Das war das Angebot der russischen Seite, wenn im Gegenzug eben die Ukraine verzichtet, auf die NATO aufgenommen zu werden. Für die Ukraine war damals in Istanbul ein 15-Jahres Moratorium bezüglich der Krim angedacht. Innerhalb dieser Zeit hatte man sich geeinigt, wollte man den Konflikt um die Ukraine diplomatisch lösen.
Übrigens, die Ukraine hat ja auch ein sehr, sehr großes Interesse, wenn sie es realpolitisch betrachtet, an einer zügigen Verbesserung der Beziehungen nach Russland, weil sie gerade in einer ökonomischen Scharnierfunktion zwischen Ost und West eigentlich die besten ökonomischen Chancen hat.
Ich habe immer wieder betont, auch in einer Studie, die ich 2014 mit Professor Andreas Buro erarbeitet habe, für die ich die Zuarbeiten und die Endredaktion gemacht habe, dass das wichtigste Potenzial der Ukraine darin liegt, dass sie eine Brückenfunktion zwischen Ost und West darstellen könnte. Und wenn man das Land allerdings zwingt, ob es entweder mit dem Osten oder mit dem Westen gehen will, dass es dann dieses Land zerreißen würde. Und so ist es auch gekommen. Ich habe bei Gabor Steingart auch mit Interesse gelesen, dass ja jetzt schon Großinvestoren, also BlackRock war bereits, Larry Fink zugeschaltet bei Konferenzen mit Zelensky, wo es um den Wiederaufbau geht. Schon jetzt sitzen die großen Investitionsfonds in den Startlöchern und erhoffen sich vom Wiederaufbau der Ukraine starke Gewinne. Die ganz große Frage wird sein, wer schultert die Lasten, vor allem in den zerstörten Donbass-Gebieten. Es gibt Zahlen, die reichen bis etwa 11 Milliarden Dollar pro Jahr umgerechnet, die jetzt schon Russland auch aufgebracht hat in den letzten Jahren. Der Krieg hat ja seit 2014 schon getobt, um überhaupt diese umstritten, umkämpften Gebiete am Leben zu halten. Und da ist für mich immer noch die ganz offene Frage, wer wird sich diesen finanziellen Klotz ans Bein binden wollen? Natürlich gibt es dort Rohstoffe, natürlich gibt es auch fruchtbare Böden, auch damit kann die Ukraine punkten. Aber eine Studie des Auckland-Institutes in den USA hat ja auch schon herausgestellt, dass große Fonds bereits riesige Ländereien, der größte Fonds übrigens mit über 500.000 Hektar, aufgekauft hat und dass zum Beispiel in der Ukraine auch die Renten, die Pensionsfonds für Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin oder General Electric erwirtschaftet werden. Das heißt, Bäuerinnen und Bauern in der Ukraine arbeiten auch dafür, dass in den USA die Rüstungsarbeiter ihre Renten bekommen.
Absurd genug, aber lassen Sie uns noch kurz am Ende ein ganz anderes Thema streifen. Der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer, aber nicht nur er, hat Anfang des Jahres gesagt, wenn man sich die kommende Präsidentenwahl in den USA ansehe, die mögliche Wiederwahl eines Donald Trump, dann müsse man davon ausgehen, dass spätestens dann, das könne aber auch mit anderen Republikanern später entsprechend passieren, die Beistandsverpflichtung der USA Europa gegenüber auf dem Papier existiere, in der Praxis aber möglicherweise keine Konsequenzen mehr haben werde. Sprich, Europa müsse sich jetzt anfangen, selbst um seine Sicherheit zu kümmern, unabhängig von den USA, und ein entsprechendes eigenes Abschreckungsszenario aufbauen. Das kostet eine Menge Geld und bedeutet dann auch, dass zusätzlich zu den Atomwaffen, die es in Frankreich und England gibt, Deutschland beispielsweise hier in diesen exklusiven Bund dazustoßen müsse und entsprechend auch seine Verteidigungspolitik grundsätzlich ändern müsse. Was denken Sie darüber?
Er hat Anfang Dezember im Spiegel neue Atomwaffen für Europa gefordert, in der Tat, hat aber auch deutlich gemacht, er sagte damals wörtlich, wenn ich mich recht erinnere, wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen, die er durch den russischen Angriff verloren gegangen glaubt. Auf die Frage, ob Deutschland Atomwaffen besitzen soll, hat er ganz klar gesagt, nein, aber soll Europa Atomwaffen besitzen? Ja, um die atomare Abschreckung herzustellen.
Ja, aber Deutschland solle sich an der Struktur beteiligen, die dafür nötig sei. Das hat er schon auch gesagt.
Ja, er hat zunächst die konventionelle Aufrüstung betont und aber auch tatsächlich sich für die Beteiligung an Strukturen stark gemacht. Mhm. Jetzt muss man ja wissen, Europa hat ja bereits Atomwaffen. Es gibt die französischen Atomwaffen, die nicht der NATO unterstellt sind. Frankreich ist damals bewusst den Weg gegangen, seine Force de Frappe, sein Atomwaffenpotenzial außerhalb der NATO-Kommandostrukturen zu stellen. Aber die britischen, die sind ja immer noch vorhanden. An dieser Stelle aber auch der Hinweis, als kürzlich der, ich glaube es war der britische Verteidigungsminister an Bord eines britischen U-Bootes gegangen ist, von dem eine Trident-Rakete abgeschossen werden sollte, im Wert von etwa 60 Millionen Euro, ist diese nach wenigen Metern ins Meer gefallen. Es war jetzt schon, glaube ich, der zweite Fehlschuss dieser Art. Das heißt, Großbritannien hat zwar Atomwaffen, die in den NATO-Strukturen eingebunden sind, aber ob diese und wie viele davon funktionieren, das wissen wir im Moment nicht. Rolf Mützenich hat ja vor kurzem auch in einem Beitrag der Süddeutschen geschrieben, wenn man das zu Ende denkt, dass sozusagen eine Abschreckungsfähigkeit und ein Schutz nur dann gegeben sei, wenn jedes Land Atomwaffen hätte, hat er die Frage gestellt, wollen wir das? Oder wäre nicht der intelligentere Weg durch Diplomatie, durch Verhandlungen, wie das jahrelang auch der Fall war und wie es im Helsinki-Prozess 1975 eingeleitet wurde, man eben zu einem Punkt kommt, die Atomwaffen in einem so großen Maß zu reduzieren, dass wieder ein Mehr an Sicherheit in Europa hergestellt werden kann.
Das setzt aber voraus, dass man es mit Ratio auf der anderen Seite der Verhandlungstische zu tun hat. Und das ist natürlich in den Augen einiger, die über dieses Thema nachdenken, weder bei Wladimir Putin noch möglicherweise bei Donald Trump der Fall.
Mir macht große Sorge, dass in Kaliningrad Atomwaffen stationiert sind, die in rund 2 Minuten Berlin oder in etwas mehr Zeit auch eben London oder Paris erreichen können. Und dass im staatlichen russischen Fernsehen immer wieder von rechtsnationalen Politikern das als Drohung ausgestoßen wird. Man müsste Europa noch sehr viel deutlicher machen, in welcher Gefahr sie eigentlich streben. Mir macht auch Sorge, dass ja in Polen über 1000 Marschflugkörper inzwischen stationiert sind, die eine nur sehr kurze Vorwarnzeit bezüglich Moskau haben. Dass mit 5000 Soldaten der Bundeswehr jetzt in Litauen eine Brigade zum ersten Mal überhaupt dauerhaft stationiert werden soll und das nur wenige Flugminuten von St. Petersburg entfernt. Wir hatten schon einmal eine andere Zeit, wo eben nach 1990 durch Verhandlungen die Atomwaffenarsenale sehr stark reduziert wurden und man könnte wieder anfangen, diese Gespräche zu aktivieren. Es wird eine Zeit auch nach Präsident Putin geben, die davon geprägt sein wird, wie wollen wir in Europa unsere Sicherheitspolitik organisieren, und Geografie lässt sich nicht verändern. Russland wird zum eurasischen Kontinent dazu gehören und deswegen wird es von herausragender Bedeutung auch sein. Darauf haben die 4 Professoren und General Kujat als Nichtprofessor bei den Vorschlägen, die sie gemacht haben, im Herbst letzten Jahres hingewiesen. Es kommt darauf an, die Sicherheitsbelange auch Russlands in eine neue europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik einzubeziehen, sprich keine Stationierung von Raketen zum Beispiel auf ukrainischem Territorium und Verhandlungen über das, was dort im Baltikum beispielsweise auch gegenüber Moskau und St. Petersburg an Potenzial aufgebaut wird.
Wir sprachen mit Clemens Ronnefeld vom Internationalen Versöhnungsbund, den Sie im Internet finden unter versöhnungsbund.de. Wir kommen zum Ende. Vielen Dank an Radio Onda, allen Interviewten, an die Technik, Klaus Aschauer und natürlich auch an Sie fürs Zuhören. Sendeverantwortlich aber heute Andras Neuner. Durch die Sendung begleiteten Sie Martina Sondermeier und Sabine Heckmann. Und wir alle wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und Servus.